Hallo allerseits. Ja, es ist offenbar ein Eklat, ein Skandal, wie ihn unsere Geschichte schon lange nicht mehr gesehen hat. Wenn das alles stimmt, was der investigative Journalist und Pulitzer-Preisträger Seema Hersh veröffentlicht hat auf seiner Webseite. Dieser Artikel ist inzwischen auch von The Times übernommen worden, zwar hinter der Bezahlschranke, aber immerhin, also der Mainstream springt auf, der schon kritisch gewordene Mainstream, und auch andere Medien springen auf. Ich habe jetzt Andreas ganz schnell von seinem Schreibtisch weggerissen, mehr oder weniger, denn wir haben kurz vorbereitet, was für eine Bombe der Journalist aus den USA hat platzen lassen. Und zwar beschuldigt Seema Hersh ausführlich und ausdrücklich die Vereinigten Staaten von Amerika, den Terroranschlag gegen die Nord Stream Pipeline ausgeübt zu haben und damit mehr oder weniger Europa kaltgestellt zu haben.
Und das ist ja unser zweiter Podcast, den wir dazu als Sonderpodcast gemacht haben. Aber jetzt wird es ziemlich akut. Wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die Amerikaner hinter den Anschlag stehen. Das wurde sogar eben in der internationalen Times veröffentlicht. Wir sind jetzt im Moment gerade wirklich geschockt. Ich habe es auch gerade erst erfahren von Eva, in welcher Situation sich die Welt damit gerade befindet, wenn nämlich dieser, um Herrn Selenskyj zu zitieren, als Präsident der Ukraine, dieser Terroranschlag von einer Terrororganisation ausgeübt wurde und diese Terrororganisation jetzt im Nachhinein sich als USA herausstellt, also eine US-Diktatur mit Terror. Es ist ja eine Dramatik an Vokabular, die wir da plötzlich anwenden müssen, um das internationale Wording auch zu nutzen, was von Herrn Selenskyj vorgegeben wurde. Also es ist gewaltig.
Seema Hersh scheint sehr gute Informanten zu haben. Er ist bekannt, und zwar seit eigentlich Ende der 60er Jahre ist er schon weltbekannt geworden, als er während des Vietnamkriegs die Kriegsverbrechen der US-Armee aufgedeckt hatte. Er hat auch im Jahr 2004 große Beachtung gefunden, als er zum Folterskandal der US-Armee berichtet hatte und Hintergründe aufgedeckt hatte im irakischen Abu Ghraib-Gefängnis. Seema Hersh, vielleicht noch ein paar Worte zu ihm. Wir haben auch den ganz profanen Wikipedia-Eintrag von ihm in Deutsch eingestellt. Schaut ihn euch bitte an, vielleicht sichert ihr ihn euch auch, das haben wir auch getan, denn möglich ist, dass Seema Hersh jetzt weltweit angegriffen wird und solche Dinge natürlich auch eventuell gestrichen werden könnten, denn er ist ein arrivierter Journalist seit vielen Jahrzehnten. Er war lange bei Associated Press, er war für die New York Times tätig, er hat viele Bücher geschrieben und wie gesagt, also er hat zum Vietnamkrieg veröffentlicht, er hat auch berichtet darüber, dass zu Beginn des Jahres 67 mehr Soldaten im Einsatz in Vietnam waren als im Koreakrieg. Er hat vor allem die Einsätze der US-Militärs von chemischen und biologischen Waffen veröffentlicht und hat auch darüber Bücher geschrieben und ist natürlich immer wieder in Misskredit geraten in Washington, im Pentagon, weil er offenbar extrem gute Informationsquellen hat. Seema Hersh hat das Weiße Haus regelmäßig seit Jahrzehnten immer wieder in große Verlegenheit und Erklärungsnot gebracht durch seine knallharten Recherchen, unter anderem eben zu Militäreinsätzen der US-Regierung und eben auch des Pentagon.
Ja, ich bin jetzt da und sehe mir das gerade mal mit an, weil ich diesen Herrn noch gar nicht kannte. Du beschreibst ihn hier natürlich. Es ist ja noch viel, viel mehr über ihn jetzt hier zu lesen, was ich gerade auf deinem Bildschirm sehe. Ich bin ja gerade erst dazugestoßen. Und jetzt bin ich gespannt, was er natürlich zu sagen hat. Denn es geht ja jetzt um den ganz großen Terroranschlag, der ja Europa mehr oder weniger gerade industriell ins Verderben getrieben hat. Das muss man ganz nüchtern mal betrachten. Das ist ja der schwerste Anschlag, der je gegen Europa so durchgeführt wurde. Nein, nicht je. Nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht auch.
Ganz genau. Also, Seema Hersh schreibt in der Überschrift, die haben diesen Artikel von DeepL übersetzen lassen, wie Amerika die Nord Stream Pipeline ausschaltete. Und darunter heißt es direkt, die New York Times nannte es ein Mysterium, Aber die Vereinigten Staaten führten eine verdeckte Seeoperation durch, die geheim gehalten wurde bis jetzt, nämlich bis zur Veröffentlichung dieses Berichtes von Seymour Hersh. Und er fängt dann an zu beschreiben, ein Tauch- und Bergungszentrum der US-Marine, das sich an einem ehemaligen Feldweg im ländlichen Panama City befindet, einer heute boomenden Urlaubsstadt im Südwesten von Florida, 70 Meilen südlich der Grenze zu Alabama. Er beschreibt dann ganz genau, wo das liegt und so weiter. Das ist jetzt für uns in diesem Moment nicht so wichtig. Aber dieses Zentrum bildet seit Jahrzehnten hochqualifizierte Tiefseetaucher aus, schreibt er, die einst amerikanischen Militäreinheiten auf der ganzen Welt zugeteilt waren. Sie sind in der Lage, technische Tauchgänge durchzuführen, um sowohl das Gute zu tun, also C4-Sprengstoff zu verwenden, um Häfen und Strände von Trümmern und nicht explodierten Sprengkörpern zu befreien, als aber eben auch das Schlechte, wie Hersh sagt, zum Beispiel das Sprengen ausländischer Ölplattformen, das Verschmutzen von Einlassventilen für Unterwasserkraftwerke oder das Zerstören von Schleusen in wichtigen Schifffahrtskanälen.
Ja, und das Zentrum in Panama City, das sich mit dem zweitgrößten Hallenbad Amerikas ja rühmt, das war natürlich der perfekte Ort, um die besten und schweigsamen Absolventen der Tauchschule zu rekrutieren, die im letzten Sommer erfolgreich das taten, wozu sie 260 Fuß unter der Oberfläche der Ostsee autorisiert worden waren. Also im vergangenen Jahr brachten die Marinetaucher im Rahmen einer weithin bekannten NATO-Sommerübung, die hieß damals Beltrops 22 oder 22, die fernausgelösten Sprengansätze an, die drei Monate später drei der vier Nord Stream Pipelines zerstörten, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung.
Genau, das schreibt also Seymour Hersh, übrigens auch C. Hersh genannt. Das ist eigentlich so unter den Insidern sein Name. So, und er berichtet dann und erklärt auch, das ist ja ein internationaler Artikel, er erklärt dann, dass zwei dieser Pipelines unter dem Namen Nord Stream 1 bekannt, Deutschland und weite Teile Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit billigem russischem Erdgas versorgt hatten. Und ein zweites Paar von Pipelines, eben die Nord Stream 2, wurde bereits gebaut, war aber noch nicht in Betrieb. Jetzt schreibt er, wo sich russische Truppen an der ukrainischen Grenze sammeln und der blutigste Krieg in Europa seit 1945 droht, sah Präsident Joseph Biden in den Pipelines ein Mittel für Wladimir Putin, Erdgas für seine politischen und territorialen Ambitionen zu nutzen. Und hier wird eine Sprecherin des Weißen Hauses zitiert, sie heißt Adrienne Watson, die hat in einer E-Mail gesagt, das sei falsch und das sei völlig erfunden. Und eine Sprecherin des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency schrieb ebenfalls, die Behauptung ist komplett falsch und entbehre also jeder Grundlage und also diese Unterstellung eben. Aber die Entscheidung von Joe Biden, die Pipelines zu sabotieren, die kam nach mehr als 9 Monaten streng geheimer Debatten innerhalb der Nationalen Sicherheitsgemeinschaft in Washington darüber, wie das Ziel am besten zu erreichen sei. Andreas, Biden hat ja immer wieder auch Bemerkungen gemacht, die eindeutig in diese Richtung zielten.
Naja, klar. Und diese Art und Weise, wie diese Sprecherin des Weißen Hauses von der CIA ausrichten ließ, dass diese Behauptung komplett falsch ist, das ist ja eigentlich schon mittlerweile aus der Erfahrung heraus ein Indiz, dass es so sein könnte. Denn die CIA ist ja bekannt dafür, auch Aussagen zu machen. Also die meiste Zeit über ging es nicht um die Frage, ob die Mission durchgeführt werden sollte, sondern darum, wie sie durchgeführt werden konnte, ohne dass offenkundig war, wer dafür verantwortlich war. Also hier haben wir eine klassische Verschwörungstheorie, wie sie im Buche steht, die jetzt umgesetzt wurde. Man hat also quasi nochmal die Mission durchführen wollen. Man wollte wissen, wie und es sollte nicht offenkundig sein, wer dafür verantwortlich war. Es ist nochmal zu wiederholen, das ist so unglaublich wichtig. Es gab einen wichtigen bürokratischen Grund, sich auf die Absolventen der Tauchschule des Zentrums in Panama City natürlich zu verlassen. Die Taucher gehörten ausschließlich der Marine an und nicht dem amerikanischen Kommando für Spezialkräfte, dessen verdeckte Operation dem Kongress gemeldet und der Führung des Senats und des Repräsentantenhauses, ja, im Voraus hätte mitgeteilt werden müssen. Das heißt also, man hat hier einen Umgehungstatbestand geschaffen, indem man eine Spezialkommando-Gruppierung genommen hat von Tauchern, die man quasi am Kongress, an der Demokratie vorbeimachen. Und das sind natürlich Hinweise, dass hier mehr oder weniger runtermäßige diktatorische Vorgänge laufen, also terroristische Planungen laufen im Rahmen dieser Verschwörungstheorie. Und die Joe Biden-Administration tat alles, laut dem investigativen Journalisten, um undichte Stellen natürlich auch zu vermeiden. Als die Planung Ende 2021 und in den ersten Monaten des Jahres 2022 bereits stattfand. Auch das ist wichtig.
Ja, und der Journalist berichtet Folgendes. Präsident Biden und sein außenpolitisches Team, das war der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Antony Blinken und Victoria Nuland, das ist die Unterstaatssekretärin für Politik, die hatten sich sowieso klar und deutlich gegen die beiden Pipelines ausgesprochen, die von zwei verschiedenen Häfen im Nordosten Russlands nahe der estnischen Grenze Seite an Seite 750 Meilen unter der Ostsee hindurch verlaufen und in der Nähe der dänischen Insel Bornholm enden, bevor sie in Norddeutschland enden. Ja, und dann berichtet C. Hirsch hier über Hintergründe über die Zusammenhänge der europäischen Energieversorgung durch eben bislang Russland. Und es ist aber nicht so, dass jetzt alle für die Idee waren. Also Hirsch hat wirklich offenbar extrem gute Informanten, die so die Dinge von allen Seiten beleuchten, bis er diese Bombe hier zusammengetragen hatte. Und das heißt also, dass es auch Widerstand gegeben hatte gegen diese Pläne.
Naja, und das ging natürlich los schon am Vorabend der Amtseinführung von Joe Biden im Januar 2021, als die Republikaner im Senat, also angeführt von Ted Cruz aus Texas, während der Anhörung zur Bestätigung Bidens als Außenminister wiederholt die politische Bedrohung durch billiges russisches Gas ansprachen. Bis dahin hatten ein vereinigter Senat erfolgreich ein Gesetz verabschiedet, das, wie Cruz Blinken dann sagte, in ihrem Lauf aufhielt, die Pipeline nämlich. Die deutsche Regierung, die damals von Angela Merkel geführt wurde, übte enormen politischen und wirtschaftlichen Druck aus, um die zweite Pipeline in Betrieb zu nehmen. Auch das gehört jetzt mit dazu, diese Seite der deutschen Regierung.
Ja, und jetzt stellte sich die Frage, würde Joe Biden den Deutschen die Stirn bieten? Also man muss hier darauf achten, dass auch Donald Trump hinter den Plänen stand, Nord Stream eben nicht, also die Nummer zwei nicht in Betrieb zu nehmen. Und würde Joe Biden jetzt den Deutschen, also Frau Merkel, die Stirn bieten? Und Außenminister Blinken sagte, ja, das glaubt er schon, fügte aber hinzu, dass er die Ansichten des neuen Präsidenten nicht im Einzelnen erörtert habe. Und dann hat er gesagt, ich kenne seine feste Überzeugung, dass Nord Stream 2 eine schlechte Idee ist. Ich weiß, dass er möchte, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um unsere Freunde und Partner, einschließlich Deutschland, davon zu überzeugen, das Projekt nicht voranzutreiben. Und ein paar Monate später, als der Bau nämlich kurz vor der Fertigstellung stand, der Bau von Nord Stream 2, fing Joe Biden an einzulenken.
Ja, im Mai dieses Jahres verzichtete die Regierung in einer erstaunlichen Kehrtwende auf Sanktionen gegen die Nord Stream AG, wobei ein Beamter des Außenministeriums einräumte, dass der Versuch, die Pipeline durch Sanktionen und Diplomatie zu stoppen, schon immer aussichtslos gewesen sei. Hinter den Kulissen drängten die Beamten der Regierung, Berichten zufolge natürlich, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der zu diesem Zeitpunkt von einer russischen Invasion bedroht war, so das Wording, den Schritt nicht zu kritisieren. Und Hirsch berichtete über die wachsenden Unruhen auch in der Ukraine und Russland.
Ja, das war also der Zeitpunkt, wo es jetzt schon heißer wurde, die ganze Geschichte. Allein die Art und Weise, wie minutiös er das auflistet, ist schon sehr beeindruckend. Und dann heißt es, die Aufmerksamkeit der Regierung richtete sich wieder einmal auf Nord Stream. Solange Europa von diesen Pipelines für billiges Erdgas abhängig blieb, befürchtete Washington, dass Länder wie Deutschland zögern würden, die Ukraine mit dem Geld und den Waffen zu versorgen, die sie brauchte, um Russland zu besiegen. Und in diesem unruhigen Moment hat Joe Biden Jack Sullivan beauftragt, eine behördenübergreifende Gruppe zusammenstellen, die einen Plan ausarbeiten sollten. Und alle Optionen mussten dabei auf den Tisch und eine würde und sollte sich schließlich durchsetzen. Tja, und die Planung im Einzelnen.
Das Ganze erinnert einem natürlich vom Wording her wirklich an diktatorische Maßnahmen, dass man also auch wirklich die Parlamente, die gesamte Politik, die demokratische Gewaltenteilung komplett umgeht. Es ist unfassbar, was wir hier gerade lesen. Im Dezember 2021, also schon länger jetzt her, 2 Jahre, 2 Monate bevor die ersten russischen Panzer in der Ukraine rollten, da berief dieser Jake Sullivan eine Sitzung einer neu gebildeten Arbeitsgruppe ein. Männer und Frauen aus dem Stabschef der CIA, die vorhin noch so groß abgewehrt haben, dem Außen- und dem Finanzministerium und bat sie um Empfehlungen, wie auf Putins bevorstehende Invasion zu reagieren seien. Und es war das erste einer Reihe von streng geheimen Treffen in einem sicheren Raum im obersten Stockwerk des Old Executive Office Building, die an das Weiße Haus angrenzt und dem auch das Präsident Foreign Intelligence Advisory Board untergebracht war. Also es ist hier eine sehr konkrete Beschreibung. Nicht einfach so, die haben sich da irgendwo getroffen in Washington, sondern genau in welchem Raum. Es gab das übliche Hin- und Hergerede, das schließlich zu einer entscheidenden Vorfrage führte. Würde die Empfehlung, die die Gruppe dem Präsidenten übermittelte, reversibel sein, wie eine weitere Schicht von Sanktionen und Devisenbeschränkungen oder irreversibel, das heißt kinetische, also Bewegungsaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden könnten.
Ihr hört, wie genau, also was wir tun, wir geben diesen Bericht hier wieder. Wir haben ziemlich gekürzt, weil es ist wirklich gewaltig, was hier zusammengetragen wird. Aber wir hoffen, dass wir es so einigermaßen hinbekommen, die wichtigsten Stationen, die Sima Hirsch hier schildert, euch mitzuteilen. Also es heißt, laut der Quelle, die mit dem Prozess direkt vertraut ist, wurde den Teilnehmern klar, dass Sullivan beabsichtigte, dass die Gruppe einen Plan für die Zerstörung der beiden Nord Stream Pipelines ausarbeiten sollte und dass er den Wünschen des Präsidenten damit nachkam. Und in den folgenden Sitzungen erörterten die Teilnehmer alle Optionen für einen solchen Angriff. Die Marine schlug vor, zum Beispiel ein neu in Dienst gestelltes U-Boot einzusetzen, um die Pipeline direkt anzugreifen. Die Luftwaffe diskutierte den Abwurf von Bomben mit verzögerten Zünder, die aus der Ferne gezündet werden könnten. Die CIA hingegen vertrat die Ansicht, dass der Angriff in jedem Fall verdeckt erfolgen müsse. Und allen Beteiligten war klar, was auf dem Spiel stand. Die Quelle, die Sima Hirsch hier nennt, wird folgendermaßen zitiert: Das war kein Kinderkram. Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückgeführt werden könnte, wäre das eine Kriegshandlung. Was das bedeutet und was das jetzt alles zur Folge haben könnte, wenn dieser Artikel in eine öffentliche Diskussion kommt, das können wir uns alle nur so vorstellen. Also, und es wird weiter berichtet, dass zu dieser Zeit die CIA von William Burns geleitet, also er wird hier beschrieben als sanftmütiger ehemaliger Botschafter in Russland, der als stellvertretender Außenminister in der Obama-Regierung gedient hatte, dass dieser William Burns rasch eine Arbeitsgruppe der Agentur ermächtigte, zu deren Ad-hoc-Mitgliedern zufällig jemand gehörte, der mit den Fähigkeiten der Tiefseetaucher der Marine in Panama City in Florida vertraut war. So, und in den nächsten Wochen begannen die Mitglieder der CIA-Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Plans für eine verdeckte Operation, bei der Tiefseetaucher eingesetzt werden sollten, um eine Explosion entlang der Pipeline auszulösen.
Naja, und so etwas war schon einmal gemacht worden. Im Jahr 1971 erfuhr der amerikanische Geheimdienst aus noch unbekannten Quellen, dass zwei wichtige Einheiten der russischen Marine über ein im Ochotischen Meer, das ist an der russischen Fernostküste, ein verlegtes Unterseekabel dort miteinander kommunizierten. Das Kabel verband ein regionales Marinekommando mit dem Hauptquartier auf dem Festland in Vladivostok. Jetzt reden wir quasi von der Seite auf der chinesischen Ecke. Russland ist ja sehr groß. Da gab es ein handverlesenes Team von Mitarbeitern des US-Geheimdienstes CIA und der NSA. Und dort wurde im Großraum Washington dann zusammengetrommelt und die entsprechenden Leute und arbeitete dann unter Einsatz von Marinetauchern umgebaute U-Boote und einem Tiefseerettungsfahrzeug einen Plan aus. Und mit dem sollte man nach vielen Versuchen und Irrtümern dann hindurchbekommen, das russische Kabel zu lokalisieren. Die Taucher brachten dann ein ganz ausgeklügeltes Abhörgerät auf dem Kabel an, das den russischen Datenverkehr dann erfolgreich abfing und mit einem Abhörsystem aufzeichnete. Ja, und dieser Unterwassererfolg, der mit dem Codenamen Ivy Bells lief damals, der war innovativ und riskant und lieferte natürlich unschätzbare Erkenntnisse über die Absichten und Planungen der russischen Marine.
Ja, und auf so etwas bezog man sich dann auch in der aktuellen Planung. Sima Hirsch weiß auch über solche Fälle sehr gut bekannt. Er gehörte immer mit zu den Enthüllungsjournalisten, die so etwas rausgefunden hatten. Und er berichtet jetzt, wie diese behördenübergreifende Gruppe, also jetzt zum Thema Nord Stream, zusammenkam. Anfangs waren viele skeptisch, was die Begeisterung der CIA zum Beispiel für einen verdeckten Tiefseeangriff betraf. Denn es gab zu viele unbeantwortete Fragen. Und die Gewässer der Ostsee, die wurden von der russischen Marine stark patrouilliert. Das wusste man. Und es gab keine Ölplattformen, die eventuell als Deckung für eine Tauchoperation genutzt werden konnten. Also dann wurde die Frage gestellt, müssten die Taucher nach Estland fahren, direkt über die Grenze zu den russischen Erdgasverladedocks, um für den Einsatz zu trainieren. Also und so weiter. Also man hat das hin und her diskutiert. Und während all dieser Planungen, so wird diese geheime Quelle zitiert, sagten einige Mitarbeiter der CIA und des Außenministeriums, macht das nicht. Es ist dumm und es wird ein politischer Albtraum sein, wenn das alles herauskommt. Aber dennoch berichtete die CIA-Arbeitsgruppe Anfang 2022, also vor einem Jahr, an Sullivans behördenübergreifende Gruppe, ja, wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Pipelines zu sprengen. Und was dann kam? Das war verblüffend.
Naja, vor allem ist dieser Albtraum jetzt tatsächlich wahr geworden, vor dem sie Angst hatten. Denn am 7. Februar, weniger als 3 Wochen vor der scheinbar unvermeidlichen russischen Invasion in der Ukraine, da traf Biden in seinem Büro im Weißen Haus mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Einige erinnern sich noch, der nach einigem Wackeln nun fest auf der Seite der Amerikaner stand. Ganz ehrlich, jeder musste das letztendlich tun. Das haben wir ja nun auch, da haben wir eine Menge Erfahrung mit. Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte Biden dann trotzig, wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.
Andreas, wenn ich mir das alles so durchlese, anhöre, versuche, das auf mich wirken zu lassen, dann scheint es ja, wenn die vorher gemutmaßt haben, wenn das rauskommt, dann ist es eine Kriegserklärung. Ist es jetzt nicht eine Kriegserklärung gegen Europa?
Also ich würde das auf jeden Fall so definieren, weil es ist natürlich keine Kriegserklärung, weil ein Krieg ja wirklich erklärt werden müssen. Wir erklären offiziell den Krieg. So wird es natürlich militärisch gesehen. Aber eine indirekte Kriegserklärung ist es allemal. Denn wir haben ja jetzt eine Situation, die ehrlich gesagt die meisten geahnt haben, wenn sie ein bisschen weiterdenken können als von der Tapete bis zur Wand. Weil es hat ja alles ziemlich deutlich dafür gesprochen, dass zumindest der Westen und vermutlich auch die USA in irgendeiner Form dahinter stehen. Dass jetzt aber herauskommt, dass hier ein politisch verwerflicher und auch diktatorisch angeordneter Terrorakt an der Politik, an den Menschen vorbei, aber aus dem Weißen Haus heraus, das ist ja ein Symbol auch aus dem Weißen Haus. Das ist nicht irgendeine mexikanische Würfelgruppe, die sich irgendwo getroffen hat und hat da irgendwas zusammengebastelt, sondern da kommt offenbar ein Terroranschlag, der regelrecht im Weißen Haus geplant wurde. Anders kann ich dieses Wording nicht interpretieren von dem, was wir hier gerade lesen.
So, und dann hat es offenbar ordentlich im Gebälk gerumpelt. Das sollte ja jetzt alles geheim bleiben. Aber es blieb eben doch nicht geheim, denn es gab ein paar Aussagen, die haben wir hier auch öfter gebracht. Darüber haben sich internationale Beobachter immer wieder gewundert. Das war zum einen von Staatssekretärin Victoria Nuland, die ja bei einem Briefing des Außenministeriums dieselbe Botschaft verkündet hatte, wie eben auch Joe Biden, ohne dass die Presse darüber berichtet hätte. Sie hatte zum Beispiel auf eine Frage geantwortet: Ich möchte Ihnen heute ganz klar sagen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen. Und mehrere an der Planung der Pipeline beteiligte Personen hatten sich damals bestürzt gezeigt über die ihrer Meinung nach indirekten Anspielungen auf den Angriff. Und die Geheimquelle von Seymour Hersh kommentiert das folgendermaßen: Es war, als würde man eine Atombombe in Tokio auf den Boden legen und den Japanern sagen, dass wir sie zünden werden. Der Plan sah vor, dass die Optionen nach der Invasion ausgeführt und nicht öffentlich bekannt gegeben werden sollten. Joe Biden hat es einfach nicht kapiert oder ignoriert. Und diese Indiskretion von Biden, also Biden und Nuland, könnte einige der Planer frustriert haben, mutmaßt Seymour Hersh. Aber sie schuf auch eine Gelegenheit, sagt er. Der Quelle zufolge waren einige hochrangige CIA-Beamte der Ansicht, dass die Sprengung der Pipeline nicht länger als verdeckte Option betrachtet werden konnte, weil der Präsident ja gerade bekannt gegeben hatte, dass wir wüssten, wie man es macht.
Ja, das ist der Nachteil, wenn man einen Präsidenten hat, der nicht ganz Herr seiner Sinne zu sein scheint. Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung ziemlich deutlich zu erkennen. Denn wie er das gemacht hat, ich kann mir vorstellen, dass einige in Panik geraten sind bei diesen ganzen Geheimdiensten und bei dieser ganzen Truppe, weil er gerade dabei ist, das Ding tatsächlich zu sprengen, nämlich die Verschwörungstheorie zusätzlich zu sprengen. Also der Plan, Nord Stream 1 und 2 zu sprengen, wurde also plötzlich von einer verdeckten Operation, über die der Kongress informiert werden musste, zu einer hochgeheimen Geheimdienstoperation mit militärischer Unterstützung der USA herabgestuft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt also offenbar neben einer offiziellen USA-Militär noch irgendwelche anderen Gruppen, die man entsprechend über Verbindungen, das ist der Sumpf vielleicht, von dem Donald Trump immer so gesprochen hat, dieser Deep State, der hier so ganz offen dargestellt wird. Und nach dem Gesetz, so die Quelle, bestehe keine rechtliche Verpflichtung mehr, den Kongress über die Operation zu informieren. Alles, was sie jetzt tun mussten, war, es einfach zu tun. Aber es musste immer noch geheim sein. Die Russen haben eine hervorragende Überwachung der Ostsee. Das ist das Problem. Der Westen übrigens auch. Also entscheidend ist hier noch einmal, wenn man die optimale organisierte Kriminalität ausüben möchte, dann versucht man natürlich in einem Staatsgefüge nicht nur die Geheimdienste entsprechend zu steuern, sondern auch die Gesetze so zu regeln, dass man das gesetzlich mit wirklich ganz krummen Mitteln aber irgendwie noch so durchlavieren kann. Also das ist hier schon eine gewaltige Aussage.
Es klingt alles wie ein Krimi und vor dem geistigen Auge sehe ich das Ganze auch schon verfilmt. Allerdings, in welcher Zeit das dann sein wird, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall klingt dies hier wirklich wie so eine Beschreibung, wie ein Drehbuch. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Agentur hatten also keinen direkten Kontakt zum Weißen Haus und wollten unbedingt herausfinden, ob der Präsident es ernst meinte, was er gesagt hatte, das heißt, ob die Mission nun genehmigt war. Und die Quelle erinnert sich, Bill Byrne kam zurück und sagte, tun Sie es. Und das war der rote Knopf, der dann gedrückt wurde. Und dann wird also auch wieder ganz ausführlich und minutiös die Operation beschrieben von Herrn Hirsch. Also das ist ein Artikel von, ich glaube, 14, 15 Seiten, den wir wirklich versuchen, hier so kurz wie möglich zu fassen. Aber es sind so brennende Details, es ist so hochinteressant. Und wenn man nur ein ganz klein entwickeltes journalistisches Gen in sich hat, dann ist man in Brand geraten, nachdem man das hier alles gesehen hat. Also, es wird beschrieben, wo sollte man diese Operation am besten starten? Was wäre der beste Ort?
Ja, und da stellt sich dann Norwegen heraus. Also in den letzten Jahren der Ost-West-Krise hat das US-Militär seine Präsenz in Norwegen, ja, im Prinzip dessen westliche Grenze, das muss man wissen, 1400 Meilen entlang des Nordatlantiks verläuft und oberhalb des Polarkreises ja auch mit Russland zusammentrifft. Dort hat man diese militärische Präsenz extrem stark ausgebaut. Und das Pentagon hat durch Investitionen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar in die Modernisierung und den Ausbau von Einrichtungen der amerikanischen Marine und der Luftwaffe in Norwegen hochbezahlte Arbeitsplätze und Verträge geschaffen, die vor Ort nicht unumstritten waren. Das muss man auch dazu sagen. Zu den neuen Arbeiten gehörte vor allem ein fortschrittliches Radar mit synthetischer Apertur weit im Norden, das tief in Russland eindringen kann und gerade zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen wurde, als die amerikanischen Geheimdienste den Zugang zu einer von Langstreckenabhörstationen in China verloren. Also wir müssen einfach wissen, auch das ist ja nichts anderes als das, was Putin auch immer wieder gesagt hat, dass dieses Näherrücken im Prinzip direkt in die Grenze und auch tief in russisches Gebiet hinein, dass er da eine rote Linie irgendwann gesehen hat. Und ein neu eingerichteter amerikanischer U-Boot-Stützpunkt, der seit Jahren im Bau war, wurde in Betrieb genommen und mehr amerikanische U-Boote, das war wichtig, konnten nun eng mit ihren norwegischen Kollegen zusammenarbeiten, um dann eine große russische Nuklearstation 250 Meilen weiter östlich auf der Halbinsel Kola, das ist wichtig, zu überwachen und auszuspionieren. Ich kenne diese Insel, die liegt ziemlich separat. Die Amerikaner haben auch einen norwegischen Luftwaffenstützpunkt im Norden stark ausgebaut und der norwegischen Luftwaffe eine Flotte von Boeing Poseidon Patrouillenflugzeugen zur Verfügung gestellt, um die Langstreckenspionage gegen Russland zu verstärken. Diese Insel solltet ihr euch auch versuchen, auf der Karte mal anzusehen. Die liegt sehr interessant, ziemlich einzeln gelegen und ist extrem gefährdend natürlich für die russischen Gebiete.
Ja, Norwegen, das wird hier auch von dem Pulitzer-Preisträger Hirsch ausgeführt. Norwegen gehörte ja zu den Erstunterzeichnern des NATO-Vertrags im Jahr 1949. Das waren die Anfänge des Kalten Krieges. Und heute ist der Oberbefehlshaber der NATO, das ist Jens Stoltenberg. Und er wird hier von Hirsch beschrieben als ein überzeugter Antikommunist, der 8 Jahre lang norwegischer Ministerpräsident war, bevor er 2014 mit amerikanischer Unterstützung auf seinen hohen NATO-Posten wechselte. Er war ein Hardliner in Sachen Putin und Russland, schildert Hirsch, und hatte seit dem Vietnamkrieg mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Das weiß Hirsch alles aus erster Quelle, weil er selber auch an diesen Themen jahrzehntelang geforscht hat. Und seitdem hat man natürlich Herrn Stoltenberg voll und ganz vertraut. Die Quelle, die ihm hier auch die Informationen gegeben hat, sagte wörtlich, er ist der Handschuh, der in die amerikanische Hand passt. Ja, und die Planer in Washington, die wussten, dass sie also jetzt nach Norwegen gehen mussten. Und dann sagt also diese Geheimquelle, sie hassten die Russen. Und die norwegische Marine war voller hervorragender Seeleute und Taucher, die seit Generationen Erfahrung hatten in der hochprofitablen Tiefseeöl- und Gasexploration. Außerdem konnte man darauf vertrauen, dass sie natürlich die Mission geheim halten würden. Und ja, die Norweger könnten auch noch andere Interessen gehabt haben. Die Zerstörung von Nord Stream, falls die Amerikaner es schaffen sollten, würde es Norwegen ermöglichen, natürlich in diesem Zusammenhang selbst weitaus mehr eigenes Erdgas nach Europa zu verkaufen. Ja, und dann ging das Ganze weiter, wird hier geschildert.
Ja, irgendwann dann im März, dann flogen einige Mitarbeiter des Teams nach Norwegen, um sich mit dem norwegischen Geheimdienst und der Marine zu treffen. Eine der wichtigsten Fragen war, wo genau in der Ostsee der beste Ort für die Anbringung des Sprengstoffs ist. Das ist ja ein ziemlicher Akt, das ist ja eine Rieseninfrastruktur, die da eine Rolle spielt. Nord Stream 1 und 2, die jeweils über zwei Pipelines verfügen, waren auf ihrem Weg zum Hafen von Greifswald im äußersten Nordosten Deutschland größtenteils nur eine Meile voneinander getrennt. Und die norwegische Marine, die fand relativ schnell die richtige Stelle in den flachen Gewässern der Ostsee, nur wenige Meilen von der dänischen Insel Bornholm. Die liegt ja auch ziemlich einzeln. Die Pipelines verliefen in einem Abstand dort von mehr als einer Meile entlang eines Meeresbodens, der nur 260 Fuß tief war. Also das ist überschaubar. Das wäre natürlich in Reichweite der Taucher, die von einem norwegischen Minenjäger der Alterklasse mit einem Gemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium aus ihren Tanks tauchen und C4-Ladungen in Form von Betonschutzhüllen an den vier Pipelines anbringen sollten. Also ganz konkret beschrieben. Es war eine mühsame, zeitraubende und gefährliche Arbeit, schreibt er hier. Aber die Gewässer vor Bornholm hatten einen weiteren Vorteil. Es gab keine größeren Gezeitenströmungen, also Ebbe und Flut spielte dort keine Riesenrolle, die das Tauchen noch zusätzlich erheblich dann erschwert hätten.
Also spannend ist natürlich wirklich die detaillierte Beschreibung hier. Da muss schon ordentlich was passieren, um das noch zu widerlegen. Das liegt jetzt schon so auf der Hand. Und ja, die Amerikaner waren dann nach ein paar Nachforschungen mit diesem Plan einverstanden. Und an diesem Punkt kam wieder einmal, sagt Hirsch, diese obskure Tiefseetauchergruppe der Marine aus Florida ins Spiel. Die Tiefseeschulen in diesem besagten Panama City, deren Auszubildende an den Ivy Bells teilnahmen, werden von den Elite-Absolventen der Marineakademie in Annapolis, die in der Regel nach dem Ruhm streben, als SEAL, als Kampfpilot, U-Boot-Fahrer eingesetzt zu werden, als unerwünschtes Hinterland angesehen. Er erklärt das so, wenn man ein Black Shoe werden muss, das heißt ein Mitglied des weniger begehrten Überwasserschiffkommandos, gibt es immer mindestens einen Dienst auf einem Zerstörer, Kreuzer oder Amphibienschiff. Am wenigsten glamourös ist die Minenkriegsführung. Ihre Taucher erscheinen nie in Hollywood-Filmen oder auf den Titelseiten populärer Zeitschriften. Und die Quelle von Hirsch sagt, die besten Taucher mit Tieftauchqualifikationen sind eine enge Gemeinschaft und nur die allerbesten werden für den Einsatz rekrutiert und darauf hingewiesen, dass sie sich darauf einstellen müssen, zur CIA nach Washington gerufen zu werden.
Ja, und die Norweger und Amerikaner, die hatten einen Ort und die Agenten, aber es gab noch eine weitere Sorge. Jede ungewöhnliche Unterwasseraktivität in den Gewässern vor Bornholm könnte natürlich die Aufmerksamkeit der schwedischen und dänischen Marine auf sich ziehen, die darüber berichten könnten. Denn das ist, wie gesagt, eins der am meisten überwachten Gewässer der gesamten Erde. Also Dänemark gehörte ebenfalls zu den ursprünglichen NATO-Unterzeichnern und war in Geheimdienstkreisen für seine besonderen Beziehungen zum Vereinigten Königreich bekannt. Schweden hatte einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO gestellt. Auch hier gibt es offenbar Zusammenhänge. Und sein großes Geschick bei der Verwaltung seiner Unterwasserschall und Magnetsensorsysteme heißt das hier, unter Beweis gestellt, mit denen es erfolgreich russische U-Boote aufspürte, die gelegentlich in den entlegenen Gewässern der schwedischen Schären auftauchten und an die Oberfläche gezwungen wurden.
Ja, und die Norweger haben sich dann den Amerikanern angeschlossen, berichtet hier der Pulitzer-Preisträger weiter. Und sie bestanden darauf, dass einige hochrangige Beamte in Dänemark und Schweden in allgemeiner Form über mögliche Tauchaktivitäten in dem Gebiet unterrichtet werden mussten. Auf diese Weise konnte jemand von höherer Stelle eingreifen und einen Bericht aus der Befehlskette heraushalten, wodurch die Pipeline-Operation isoliert wurde. Die Quelle sagt, was denen dann mitgeteilt wurde und was sie wussten, das war immer absichtlich unterschiedlich. Und es ist ja auch spannend, Andreas, wie das hier dargestellt wird. Denn ich kann mich erinnern, es gab damals, als das gesprengt wurde im September, gab es ja Berichte, wer hatte da vorher in diesen Gewässern zu tun. Und da kann ich mich genau daran erinnern, dass wir spekuliert hatten, was hat denn die eine oder andere Übung da eigentlich gemacht.
Naja, und das lässt sich auch nicht so wahnsinnig geheim halten, weil eben die Ostsee so wahnsinnig überwacht ist. Denn das ist ein relativ kleines Meer. Ich kenne das vom Bootfahren selbst noch relativ gut. Da kann man also nirgendwo ohne Landsicht fahren. So klein ist das. Also die Größenordnung, wenn man auf einem Meer ist, dass man irgendwann nichts mehr sieht außer Wasser, die ist in der Ostsee eher nicht der Fall. Und das spielt eine riesengroße Rolle. Und die Norweger waren der Schlüssel natürlich zur Überwindung anderer Hürden. Es war bekannt, dass die russische Marine über eine Überwachungstechnologie verfügte, die in der Lage war, Unterwasserminen aufzuspüren und auch auszulösen. Die amerikanischen Sprengsätze mussten also so getarnt werden, dass sie für das russische System als Teil des natürlichen Hintergrunds erscheinen würden, also schon ziemlich ausgeklügelt, was eine Anpassung an den spezifischen Salzgehalt des Wassers erforderte. Und die Norweger hatten da eine Lösung. Die Norweger hatten auch eine Lösung für die entscheidende Frage, wann die Operation durchgeführt werden sollte. Seit 21 Jahren veranstaltet die amerikanische 6. Flotte, deren Flaggschiff in Gaeta in Italien südlich von Rom stationiert ist, jedes Jahr im Juni eine große NATO-Übung in der Ostsee. Das konnte man natürlich wirklich nutzen, an der eben zahlreiche Schiffe der Alliierten aus der gesamten Region regelmäßig teilnehmen. Und die aktuelle Übung, die im Juni stattfinden soll, wird als Baltic Operation 22 oder Baltops 22 bezeichnet. Die Norweger schlugen vor, dies sei die ideale Tarnung für das Verlegen der Minen.
Auch daran erinnere ich mich, dass es diese Übungen gegeben hatte. Ja. Und es waren natürlich alles Verschwörungstheorien, als wir gesagt haben, naja, wenn so eine falsche Flagge läuft, dann ist das oft so im Rahmen einer anderen Übung. Und ja, und die Amerikaner, die haben dann auch, so heißt es in dem Bericht hier weiter, ein entscheidendes Element beigesteuert. Sie überzeugten die Planer der 6. Flotte, eine Forschungs- und Entwicklungsübung in das Programm aufzunehmen. Aha. An der Übung, die von der Marine bekannt gegeben wurde, war die 6. Flotte in Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Kriegsführungszentren der Marine beteiligt. Bei dieser Übung, die vor der Küste der Insel Bornholm stattfinden sollte, sollten Taucherteams der NATO Minen verlegen, während die konkurrierenden Teams die neueste Unterwassertechnologie einsetzten, um die Minen zu finden und zu zerstören. Schöne Geschichte. Es handelte sich also um eine nützliche Übung und gleichzeitig um eine geniale Tarnung, schreibt Seymour Hersh. Die Jungs aus Panama City würden ihre Arbeit tun und die C4-Sprengsätze würden bis zum Ende von Baltops 22 an Ort und Stelle sein, mit einem 48-Stunden-Timer versehen und alle Amerikaner und Norweger würden bei der ersten Explosion schon lange weg sein. Und diese Geheimquelle sagt ihm gegenüber, die Tage zählten herunter, die Uhr tickte und wir waren kurz davor, die Mission zu erfüllen und dann hat es Washington sich anders überlegt. Die Bomben würden immer noch während Baltops gelegt werden, Aber nun befürchtete das Weiße Haus plötzlich, dass ein Zeitfenster von 2 Tagen für ihre Detonation zu kurz vor dem Ende der Übung sein würde. Und es wäre dann offensichtlich, dass Amerika daran beteiligt war. Und stattdessen hatte das Weiße Haus eine neue Anfrage.
Ja, nämlich, ob die Jungs sich vor Ort etwas einfallen lassen könnten, um die Pipelines später auf Kommando zu sprengen. Also wie in einem Film, es ist wirklich wie ein Krimi. Einige Mitglieder des Planungsteams waren ziemlich verärgert und frustriert über die scheinbare Unentschlossenheit des Präsidenten, denn es ist ja alles eine Riesenplanung, die da vorläuft. Die Taucher in Panama City hatten wiederholt geübt, C4 an den Pipelines anzubringen, wie sie es bei diesem Manöver Baltops tun würde. Es ist ja ein Manöver, welches eigentlich zum Krieg genutzt wird. Es ist ein interessantes Spiel. Aber nun musste das Team in Norwegen ja einen neuen Weg finden, um Biden, beziehungsweise seine Hinterleute natürlich, das zu geben, was er wollte. Nämlich die Möglichkeit, einen erfolgreichen Hinrichtungsbefehl zu einem Zeitpunkt seiner Wahl zu erteilen. Es musste also irgendeiner einen Knopf drücken. Mit einer willkürlichen Änderung in letzter Minute beauftragt zu werden, das war etwas, mit dem die CIA vertraut war. Die müssen ja relativ schnell auch dann agieren. Allerdings wurden dadurch auch die Bedenken einiger Beteiligter hinsichtlich der Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der gesamten Operation erneuert.
Ja, und hier bringt Hirsch wieder seine eigenen Recherchen von früher ein. Er schreibt, dass die geheimen Befehle des Präsidenten auch erinnert hätten an das Dilemma der CIA in der Zeit des Vietnamkriegs. Als Präsident Johnson angesichts der wachsenden Anti-Vietnamkriegsstimmung der Agentur befohlen hatte, gegen ihre Charta zu verstoßen, die es ihr ausdrücklich untersagt hatte, innerhalb Amerikas zu operieren, indem sie führende Kriegsgegner ausspionierte, um festzustellen, ob sie vom kommunistischen Russland kontrolliert wurden. Und dann wird von Hirsch einiges da erläutert. Wir müssen hier an der Stelle auch wieder kürzen. Hochinteressante Vergleiche und Hintergründe, die er ja damals vor vielen Jahren schon recherchiert hatte. Naja, und jetzt die Amerikaner eben, die in Norwegen im Einsatz waren. Wir sind also wieder zurück bei Nord Stream 2. Die arbeiteten mit der gleichen Dynamik und begannen, wie es hier heißt, pflichtbewusst mit der Arbeit an dem neuen Problem, nämlich der Fernzündung des C4-Sprengstoffs auf Joe Bidens Befehl.
Ja, und die Aufgabe, die war natürlich viel anspruchsvoller, als man in Washington dachte. Das Team in Norwegen konnte nicht wissen, wann der Präsident den Knopf drücken würde. Würde es in ein paar Wochen sein, in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr oder länger? Das an den Pipelines angebrachte C4 würde durch eine kurzfristig von einem Flugzeug abgeworfene Sonarboje ausgelöst werden. Aber das Verfahren erforderte die modernste Signalverarbeitungstechnologie. Einmal an Ort und Stelle könnte die an jeder der 4 Pipelines angebrachten Zeitverzögerungsgeräte versehentlich durch die komplexe Mischung von Meeresgeräuschen in der befahrenen Ostsee, da sind ja viele Schiffe unterwegs, das ist stark befahren, durch nahe oder entfernte Schiffe, Unterwasserbohrungen, seismische Ereignisse, Wellen oder sogar Meerestiere ausgelöst werden.
Ja, und das wollte man natürlich vermeiden. Und deswegen sollte die Sonarboje, sobald sie an Ort und Stelle war, eine Abfolge einzigartiger, tieffrequenter Töne aussenden, ähnlich denen einer Flöte oder eines Klaviers. Ich bin immer wieder beeindruckt von den vielen Details, die er hier hat.
Naja, das, was wir hier haben, ist das und bezieht sich gewissermaßen schon auch auf unseren Podcast heute Morgen, wo wir über die Physik gesprochen haben, ganz kurz. Die eigentliche Physik findet tatsächlich im militärischen Bereich statt und wie weit sie da im Prinzip auch schon sind. Also es geht darum, dass diese Flöte, wie dieses Geräusch, was dort kommt, im Prinzip von einem Zeitmessgerät erkannt wird und nach einer voreingestellten Verzögerung von mehreren Stunden dann den Sprengstoff auslösen würde, also zur Detonation bringen. Sie wollen also ein Signal, das robust genug ist, damit kein anderes Signal versehentlich einen Impuls senden kann, der den Sprengstoff zündet. Das erklärte der Dr. Theodore Postol oder Postol, das ist ein Professor für Wissenschaft, Technologie und nationale Sicherheit am MIT. Postol, der als wissenschaftlicher Berater des Chefs der Marineoperation im Pentagon tätig war, der sagte, das Problem, dem sich die Gruppe in Norwegen wegen Bidens Verzögerung gegenüber sieht, sei eine Frage des Zufalls. Je länger der Sprengstoff im Wasser ist, desto größer ist das Risiko eines zufälligen Signals, das die Bombe auslösen könnte.
Das ist ja wirklich eine heikle Fingerspitzensache gewesen. Und hier wird dann weiter geschildert, wie die Sache sich dann im Wesentlichen Schritt für Schritt ereignet hat. Also am 26. September 2022 warf ein P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine bei einem scheinbaren Routineflug eine Sonarboje ab. Das Signal breitete sich unter Wasser aus, zunächst zu Nord Stream 2 und dann zu Nord Stream 1. Wenige Stunden später wurde der Hochleistungs-C4-Sprengstoff ausgelöst. Und 3 der 4 Pipelines wurden außer Betrieb gesetzt. Innerhalb weniger Minuten konnte man sehen, wie sich Methangas, das in den stillgelegten Pipelines verblieben war, an der Wasseroberfläche ausbreitete und die Welt erfuhr, dass etwas Unumkehrbares geschehen war.
Ja, das ist wirklich eine unfassbare Geschichte, die wir hier gerade durchsprechen, denn unmittelbar nach dem Anschlag auf die Pipelines, da behandelten die amerikanischen Medien den Vorfall wie ein ungelöstes Rätsel nach all dem, was wir hier gerade gelesen haben und durchgearbeitet haben. Russland wurde wiederholt als wahrscheinlicher Schuldiger genannt, angestachelt durch kalkulierte Indiskretionen aus dem Weißen Haus, ohne dass jedoch jemals ein klares Motiv für einen solchen Akt der Selbstsabotage jenseits einfacher Vergeltung gefunden wurde. Man behauptet einfach erstmal, um abzulenken. Das sind so typische Muster auch. Als sich einige Monate später herausstellte, dass die russischen Behörden in aller Stille Kostenvoranschläge für die Reparatur der Pipelines eingeholt hatten, bezeichnete die New York Times diese Nachricht als Erschwerung der Theorien darüber, wer hinter dem Anschlag steckt. Keine große amerikanische Zeitung ging auf die früheren Drohungen gegen die Pipelines ein, die von beiden Staatssekretären Nuland angesprochen wurden. Also das sind wirklich ganz klare Aussagen und wir sprechen hier auch von den Hofmedien in den USA.
Ja, und natürlich erst recht im deutschsprachigen Bereich. Ich bin extrem gespannt darauf, wie diese Meldung aufgenommen werden wird. Ja, wir sind fast am Ende dieses hochexplosiven Berichtes von Seema Hersh. Bitte lest euch den Wikipedia-Eintrag über ihn durch, was er alles schon enthüllt hat. Also er macht es sich in diesem Leben wirklich nicht leicht. Und er schreibt, auf einer Pressekonferenz im vergangenen September zu den Folgen der sich verschärfenden Energiekrise in Westeuropa befragt, beschrieb Außenminister Blinken den Moment als einen potenziellen guten. Wörtlich: Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden und damit Wladimir Putin die Bewaffnung der Energie als Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne zu entziehen. Das ist sehr bedeutsam, wird er weiter zitiert, und bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre. Aber in der Zwischenzeit sind wir entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Folgen all dessen nicht von den Bürgern in unseren Ländern oder in der ganzen Welt getragen werden. Zitat Ende. Andreas, wir haben auch jetzt viel und umfangreich darüber berichtet, wie teuer die Energieversorgung für Westeuropa oder ganz Europa, vor allem auch für Deutschland geworden ist, seit Deutschland abhängig geworden ist von den USA, von Fracking-Gas, von den teuren Flüssiggastankern. Und wenn man jetzt zugrunde legt, dass offenbar, ich wage es immer noch nicht auszusprechen, offenbar die USA nicht nur hinter dem Anschlag stehen, sondern den dezidiert haben durchführen lassen, dann ist das eine einzige Katastrophe und es ist eine Bombe, wie ich sie, glaube ich, zu meinen Lebzeiten kaum erlebt habe.
Nein, ich glaube auch zu meinen Lebzeiten, das kann ich auch so sagen, für mich interpretiert, dass ich so etwas auch noch nicht erlebt habe. Wir wissen, dass im Jahre 2014 ja angekündigt wurde aus USA die Abhängigkeit Europas von Russlands Energien im Prinzip zu unterbinden. Und dann hat sich das Ganze ja hingezogen. Die russische Situation hat sich anders entwickelt, als die USA sich das wünschten. Und nun ist die Situation auch aufgrund der Sanktionen, dass die Sanktionen natürlich nicht funktioniert hatte, sondern die Sanktionen dazu führten, dass vor allem Europa mehr oder weniger finanziell den Bach runtergehen, was ja auch damit zusammenhängt. USA eigentlich nur deshalb den Bankrott, den eigenen Staatsbankrott verzögern kann durch die kurzfristigen Rüstungsindustriegüter, die sie jetzt produzieren und liefern können. Das heißt, der gesamte Westen steht ja jetzt wirklich auf so tönernen Füßen und man hat das Gefühl, es braucht nur noch einen richtigen Windhauch, dann bricht das gesamte System zusammen. Und wir stehen hier davor vor einem extrem historischen Moment. Wir erleben jetzt eventuell, wir werden sehen, wie die Medien damit umgehen, die können das nicht mehr wegdrücken. Das geht nicht mehr. Das ist eine solche Dimension. Stellt euch vor, wir hätten jetzt eine genaue Beschreibung, wie damals 9/11 gewesen ist. Genauso wie das jetzt hier ist. Und wir würden dann auch zu Ergebnissen kommen, die nicht zum offiziellen Narrativ passen würden, sondern ganz andere Täter ausmachen würden. Das ist die Brisanz, in der wir uns bewegen. Einer der größten terroristischen Anschläge, nicht gegen Russland, sondern gegen Europa, hat stattgefunden. Und wenn hier einer der arrivierten Großjournalisten, die wirklich hervorragend ausgezeichnet mit allen Orden, die man machen kann, dass der jetzt im Prinzip sagt, dass der Anschlag von USA gegen Europa durchgeführt wurde, dann wird das Ganze wirklich natürlich extrem brisant.
Ich möchte euch noch die letzten Zeilen aus diesem Bericht vorlesen, wo es folgendermaßen heißt: Kürzlich äußerte sich Victoria Nuland erfreut über das Scheitern der jüngsten der beiden Pipelines. Bei einer Anhörung des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senats Ende Januar sagte sie zu Senator Ted Cruz: Wie Sie bin auch ich und ich denke auch die Regierung ist sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 nun, wie Sie sagen, ein Haufen Metallschrott auf dem Grund des Meeres ist. Die Geheimquelle, die hier Sea Hirsch die ganze Zeit offenbar zur Verfügung stand, die hat übrigens die Entscheidung von Joe Biden, also mehr als 1500 Meilen der Gazprom-Pipeline zu sabotieren, während übrigens der Winter näher rückte, das erwähnt er hier auch nochmal, wesentlich nüchterner eingeschätzt. Der hat wörtlich gesagt: Nun, ich muss zugeben, dass der Kerl ein paar Eier hat. Er hat gesagt, er würde es tun und er hat es auch getan. Auf die Frage, warum die Russen seiner Meinung nach nicht oder kaum reagierten, antwortete er zynisch: Vielleicht wollen sie die Möglichkeit haben, dasselbe zu tun, was die USA getan haben. Und er sagt, es war eine schöne Tarngeschichte. Dahinter steckte eine verdeckte Operation, bei der Experten vor Ort eingesetzt wurden und Geräte, die mit einem verdeckten Signal arbeiteten. Der einzige Makel an dieser ganzen Geschichte war die Entscheidung, das überhaupt zu tun.
Und die Militärstrategen, die sich hier gegenseitig da die Hände reiben und sagen, Mensch, das ist ja alles spannend. Man hat das Gefühl, das sind wirklich abgehobene Menschen, die sich von der Realität und von dem Schicksal der einfachen Menschen komplett losgelöst haben. Das interessiert sie nämlich einen feuchten Kehricht. Denn durch diese Geschichte Nord Stream 1 und 2 sind die vielen Bäckereien pleite gegangen, sind die vielen Messeunternehmen pleite gegangen, die vielen Hotels pleite gegangen, die Restaurants pleite gegangen und. Und die ganze Industrie wandert mittlerweile ab und Deutschland und Europa wird auf ein Drittlandniveau mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes zurückgebombt durch eine Sonarboje. Das ist das Interessante.
Ja, ihr Lieben, so ist das mit den sogenannten Verschwörungstheorien. Wir stehen wieder mal staunend vor Fakten, die offenbar hieb- und stichfest sind. Und wir befinden uns, so kann man das wohl sagen, in einer, ich will es milde ausdrücken, extrem interessanten Zeit. Andreas, du kannst wieder an deinen Schreibtisch zurück. Wir sind hier erst einmal am Ende.
Ich muss erst mal Luft holen jetzt, glaube ich.
Ihr wahrscheinlich auch. In dem Sinne, wir hören uns wieder. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
Ciao.